Ja, liebe Carmen, liebe Yvonne, ich begrüße euch zum Interview, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir hier Fragen stellen können, dir Carmen. Die Yvonne wollte beginnen mit den Fragen.
Ja, hallo Carmen, hallo Devaseto, ich freue mich total. Ja, meine erste Frage ist, also die meisten Menschen leben ja wahrscheinlich so in der Zeit, so in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und meine Frage ist, wie das bei dir ist.
Wie das bei mir ist, also erstmal hallo und ich freue mich auch.
Hallo.
Ich muss erstmal kurz überlegen, wie
Ja.
es bei mir ist. Ich erlebe das so, dass aus dem Raum oder aus der Perspektive hier sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft gegenwärtig ist. Und das alles so, wie soll ich das sagen? Es ist alles hier. Es ist alles hier. Aber es ist so klar, es ist in sich geordnet. Und es ist wie, als wenn man aus diesen Räumen lernen und schöpfen kann und sich irgendwie zeitlos erkennen kann. Ja, so diese Gegenwärtigkeit, dieses Jetzt hat ja auf der einen Seite eine zeitliche Komponente, also die Gegenwart, die zeitliche Gegenwart, diese, ne, so. Aber für mich ist es auch wie der Dreh- und Angelpunkt in die Zeitlosigkeit und in die Ganzheit. Aus der Einfachheit, also das fällt alles in sich in eine Einfachheit, in eine Schlichtheit, in eine Freiheit hinein, in dem totalen Eingebundensein, also wo praktisch die gesamten Schöpfungsräume, die uns gegeben sind, aber auch die, die wir mitgestalten können und auch es auch mitgestalten über unser Bewusstsein und über unsere Erfahrungen und über unser Lernen, das alles gestaltet, das zeitlos mit, so erlebe ich das.
Ja, das hört sich für mich so ein bisschen so an, dass man durch die Erfahrung, die man in der Vergangenheit gemacht hat, dass das auch eine Einladung sein kann, also daraus, also da eigentlich wieder zurück zum Urgrund zu kommen und dadurch tatsächlich auch zu wachsen durch die Erfahrung, die man auch gemacht hat, oder?
Ja, also auf jeden Fall, wenn ein Mensch in sich die Ressource findet, die Ressource der Lebendigkeit, des Funkens, der Wahrheit in sich, also dieses Essentielle, dann kann er ja von dieser Perspektive aus allem begegnen. Dann muss er nichts zurückweisen, beziehungsweise dann muss er nichts ablehnen, sondern dann kann er in diesem Genommensein, in diesem Lebensvollzug das Leben nehmen und damit ja auch das, was abgespalten und ungeliebt und nicht gewollt war und auch das Schlimme, also das Gute wie das Schlimme, weil dieser Funke, diese Ressource der Einfachheit birgt eben das Potenzial, das alles zu nutzen und das sozusagen dann als Stärkung, als weitere Ressource, als Kraftquelle in sich zu bergen und damit dann eben auch ohne die Zeitebene zu betreten oder ohne die Dualität zu betreten, in sich daraus zu schöpfen und dann auch wirklich für sich und für die Gemeinschaft, für die Familie, für das Lebensnetz wirklich so was Sinnstiftendes auch, was Liebevolles, was Unterstützendes zu geben. Aus dem Lernen, ja, aus dieser Bereitschaft, aus dieser Fähigkeit, der Lebendigkeit, die jenseits ist von Gut und Böse und schlimm und schön, sondern eben die das Schicksal total anerkennt und die, es ist schwierig zu erklären, weil es ist kein linearer Prozess und es ist kein feststehender, kein starres Konstrukt, sondern es ist eben lebendig und schöpft aber auch dann aus all diesen Räumen, die Vergangenheit und Zukunft heißen oder die Schicksal heißen oder wie auch immer der Mensch das benennt. Ja.
Also durch das Berühren der Lebendigkeit ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Angstfreiheit und dem zu begegnen, oder? Also nicht direkt Angstfreiheit, aber in diesem Begründetsein ist die Kapazität da wirklich hinzugucken auch wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, absolut. Also da gibt es so diese transzendente Angstfreiheit und Schmerzfreiheit, die liegt da auch drin. Aber es liegt eben auch genauso die Möglichkeit drin, den tiefsten Ängsten zu begegnen und den tiefsten Schmerzen und den tiefsten, also den schlimmsten Widrigkeiten. Es liegt eben da drin, das Potenzial, ja, dem ganzen Leben zu begegnen, in der gesamten Bandbreite der Polarität, die sich dann auch aufspannen könnte, ja. Aber das ist eben nicht zu verallgemeinern, weil eben jeder Mensch so individuell ist und eben seine ganz persönlichen Anlagen hat. Und genau darüber aber in dieses Unpersönliche oder Transpersonale, in diese Ganzheit wie hineinsterben kann, über das Lebendigwerden, ja, über das Losgelassensein,
Also da drin ist kein Todstellen, sondern eine totale Lebendigkeit eigentlich.
Ja. Es ist wie wenn es das alles umfasst, aber auch die Grundlage, der einzige Grund dafür ist, für das, was ist, und eben auch für die psychischen Regulationsmechanismen, weil du das Todstellen ansprichst, ne? Oder Flucht und Kampf oder eben alles, also die gesamte Menschlichkeit liegt auf diesen Händen getragen, sage ich jetzt mal so, ja, und dieser Funke, diese Lebendigkeit kann gar nichts Duales und gar keine Trennung hervorbringen. Das ist gar nicht möglich, weil Quelle kann nichts Duales hervorbringen. Es kann, aber die größte Ressource ist die größte Ressource, die wir ja selbst sind. Und selbst die mündet ja auch wieder in dem tieferen Nichtseienden, also in dem absolut Essentiellen. Aber auch das ist nichts Verschiedenes, wenn der Mensch sich auf das besinnen kann, so, ja. Und viele Menschen haben es zur Verfügung. Das ist nicht so, es ist kein Hexenwerk, es ist eher so die Schwierigkeit, diese Einfachheit zu bemerken und dem zu vertrauen, also das auch wertzuschätzen, weil es so übersehen wird. Es ist so einfach, es ist so natürlich. Und
ist das wirkliches Urvertrauen? Ist das wirkliches Urvertrauen?
Also meine Erfahrung ist, dass diese essentielle Qualität Urvertrauen ist, ja. Wie der Stoff, aus dem wir gemacht sind, aus dem jedes Wesen gemacht ist. Weil sonst könnte es sich ja diesem Spiel gar nicht aussetzen oder wenn es nicht in sich schon wüsste, dass ihm nichts passieren kann. Und trotzdem kann eben alles passieren und das dürfen wir nicht, wir dürfen da nicht einseitig werden, sonst wird es auch unmenschlich, sonst wird es auch lebensverachtend und da ist immer wieder so die Gratwanderung, das auszuloten, ja, so auch immer wieder für sich, ja, als Anfang zu gucken, Ja, wirklich, wirklich erstmal in sich in Kontakt zu sein damit, ja.
Carmen, du hast gesagt, die Quelle kann nichts Duales hervorbringen, aber das Phänomen, das dual erlebt wird oder das, was eigentlich Ganzheitliches als dual wahrgenommen wird, das ist ja auch, bringt ja auch irgendwo die Quelle hervor, weil woher soll es sonst herkommen?
An die Frage, an der Frage bin ich auch schon öfter hängen geblieben, die ich mir dann gestellt habe. Ich habe nur festgestellt, dass ich keine gescheite Antwort darauf gefunden habe bis jetzt. Es scheint da für mich in diesem Mysterium, in diesem Geheimnis eben auch Fragen zu geben, die wir nicht gänzlich beantworten können. Ja? Und trotzdem weiß in mir etwas, dass diese Qualität, diese essentielle Qualität des natürlichen Zustands, auch versteht, wenn es anders erlebt wird oder empfunden wird. Aber ich habe für mich festgestellt, ich kann an der Stelle nicht weiter. Also das fällt immer wieder hierhin zurück, so, ja. Weil es sind oft, glaube ich, auch Fragen, dass wir als Mensch oder viele Menschen wollen eben wissen, wie die Welt funktioniert, wie die Schöpfung funktioniert, wie die aufgebaut ist. Und ich finde es spannend bis zu einem gewissen Punkt und dann merke ich, muss man auch das Fragen einfach mal lassen. Es gibt so einen Punkt für mich, da muss man einfach aufhören. Und es so sein lassen, so akzeptieren. Und ja, wie als wenn wir dieses Mysterium nie in Gänze überblicken und durchschauen könnten. Und das finde ich für mich auch so tröstlich. Ja, eben nicht auf alles bis ins letzte Detail immer eine Antwort haben zu müssen, sondern dann tut sich in mir was auf und es ist so schön, es einfach nicht wissen zu müssen. Und eher, wenn ein Mensch wirklich diese Frage hat und mich fragt, warum erlebe ich das Dual, warum dann ist das da, dann kann man ja gezielt schauen und gucken, was dieser Mensch für Ressourcen hat und welche Zugänge da sind. Und ich finde es schwierig, da immer so Verallgemeinerungen zu haben, die dann auf alle gelten sollen. Das kennst du ja schon ein bisschen von mir, das kann ich nicht geben, weil für mich gibt es eben keine Schablone, durch die wir alle durchpassen müssen. Aber es gibt eben diese Nadelöhre, die jeder Mensch erleben kann und vielleicht auch das Kollektiv dann erleben muss, wenn eben größere Kräfte wirken oder eine größere Dynamik sich auftut. Ja. Und trotzdem bleibt es für mich dieses, den Menschen zu sehen. Da, wo er steht, genau da in seiner Entwicklung und dann zu schauen, ganz frisch zu schauen, was ist denn da und was ist ihm möglich und was kann er nutzen und was ist vielleicht potenziell an Entwicklung möglich, ja, für ihn, also an Vereinfachung, an Frieden, ja, so.
Ja, ich finde auch, es gibt Punkte, da ist es einfach schön, auch einfach es stehen zu lassen und nicht weiter
Ja.
zu fragen, ne? Nur jetzt am Anfang vom Interview frage ich ganz gerne weiter.
Ja, natürlich, das ist ja auch gut. Das sind ja auch, ist ja auch eine der Fragen, die ich für mich stehen gelassen habe, ja. Und wenn sie sich irgendwann weiterentwickelt in mir, also eine Antwort sich entwickelt oder neues Verständnis, dann bin ich froh. Also es entwickelt sich ja ständig weiter. Das ist ja das Schöne, dass man nie das Gefühl hat, man ist am Ende, sondern eher immer am Anfang. Und dann eben jeden Tag und jeden Moment frisch schaut. Ja.
Also für mich persönlich reicht eigentlich die Antwort, das ist einfach auch das, was aus der Quelle oder was das Leben einfach präsentiert, das duale Wahrnehmen. Und das brauche ich nicht weiter zu hinterfragen. Das ist einfach so. Ne? Das ist das, was erscheint, ja.
Genau, so ist die Erfahrung dieses Menschen und das gilt zu respektieren, ja?
Ja.
Und nicht zu sagen, das ist falsch, nur weil ich aus einer anderen Perspektive erleben kann oder es einfach erlebe, heißt es nicht, dass das meins richtig ist und das andere falsch, sondern das ist wie ein riesengroßes Gebäude mit vielen, vielen Stockwerken und Fenstern und jeder wird was anderes sehen, einen anderen Ausschnitt. Ja, und wir können niemals das Ganze komplett erfassen, egal wie erleuchtet wir uns auch irgendwie finden. Ne?
Ja.
Das ist meine Erfahrung. Das ist auch, denke ich, ganz bodenständig so und praktisch auch. Ja.
Du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, dass also die wahre Natur, die strebt eigentlich immer nach Heilung und Ausgleich und Abbau von gefestigten Strukturen. Warum ist es so, dass Menschen aber trotzdem ihr ganzes Leben lang an einem Trauma leiden können?
Also der natürliche Zustand, ich mag noch ganz kurz ausholen, ja?
Ja.
Also der natürliche Zustand ist für mich die größte Ressource, praktisch die essentielle Erlebensperspektive oder Qualität, die wir zur Verfügung haben, die wir sind. Wenn uns das möglich ist, wenn das gegeben ist, wenn wir das nutzen können oder entdecken können. Die wahre Natur ist für mich potenziell, sind Qualitäten oder Eigenschaften, die in uns angelegt sind, die wir auch entdecken und entwickeln können, um dem Leben zu begegnen und um vielleicht eine gegebene Lebenssituation wie ein Trauma zu überwinden, zu durchschauen und darüber hinaus zu wachsen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage? Wieso das so ist, dass
Nicht jedes Trauma vielleicht passiert, aber nach einer gewissen Zeit sich auch alles wieder so ordnet und es verarbeitet wird und körperlich die Menschen wieder frei davon werden. Wieso ist es so, dass Menschen da ihr ganzes Leben lang drunter leiden können oder müssen? Manchmal.
Also ganz persönlich ist es ja so, dass man schauen muss, welche Prägungen und wie der Körper auch in Anführungszeichen in Mitleidenschaft gezogen wurde, welche Verletzungen ganz körperlich auch passiert sind, das hinterlässt ja Spuren und manchmal sehr tiefe Spuren. Und auch das gehört ja dann, beziehungsweise wenn ein Mensch lernt, damit zu leben, kann ja der Leitfaktor gemildert werden, also er kann weniger werden, indem er selbst wächst, indem er selbst stärker wird, indem er sich selbst besser kennenlernt oder besser versteht, wie er funktioniert. Aber das ist eben auch ganz individuell, das ist ein ganz individueller Prozess.
Ist es einfach nicht gegeben, dass es überhaupt so weit kommt. Ne? Also.
Jeder steht ja wo ganz anders, auch in seiner Reife, also in seiner geistigen oder seelischen Reife und in den Möglichkeiten, die er zur Verfügung hat. Das ist eben dieses, das Leben ist ja nicht gerecht, wenn wir aus diesen Augen schauen, ne? Wir haben eben nicht alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Und auch das muss man ja erstmal verkraften. Und das hat ja auch was mit Respekt zu tun, zu sehen, dass man zwar aus den besten Absichten heraus Menschen helfen will, aber eben nicht jeder Mensch in der Lage ist, das anzunehmen oder auch umzusetzen. Oder auch gar nicht in dem Umfeld ist oder gar nicht überhaupt überhaupt in die Lage kommt, das zu sehen, ja, dass es diese Möglichkeiten gibt, das hat für mich was mit Respekt zu tun, das zu akzeptieren, dass das Leben für jeden Einzelnen Erfahrungswerte bereithält, ja, die, ja, die dementsprechend eben sind.
Ja, das verstehe ich und das empfinde ich auch so. Nur ja. Wenn Respekt gut und schön, aber wenn das dann wiederum andere Menschen betrifft oder zum Beispiel mich selbst betrifft, dass nämlich zum Beispiel die Strukturen von traumatisierten Menschen dahin gehen, dass sie eben Spaß dran haben, Macht auszuüben und andere Menschen, die Lebensumstände von anderen Menschen zu beeinflussen im großen Maße, dann kann ich zwar auch Respekt grundsätzlich dafür haben, dass das so passiert, aber wenn ich selber betroffen bin, dann kann auch sein, dass ich dagegen arbeite oder ja eben das eher kritisch sehe, ne, dass da nicht nur Respekt ist, sondern vielleicht auch Widerstand.
Ja, natürlich. Also das sind ja aber jetzt auch ganz unterschiedliche, ich sag mal, Ebenen oder so, ja. Also wenn ich natürlich, also ich glaube zu wissen, worauf du raus willst, ja. Wenn ich natürlich alles unter dem Aspekt sehe, dass jegliches Leid oder jeglich alles, was Menschen einander zufügen, aus einer eigenen Traumatisierung heraus geschieht, dann, ja, was bringt mir dieses Wissen, was bringt mir dieser Blick? Ja, am Ende geht es ja, wie du sagst, es geht ja dann darum, den eigenen Standpunkt zu klären und zu schauen, was habe ich für Möglichkeiten, jetzt mit diesem Umstand oder mit diesen widrigen Umständen umzugehen. Und nur weil der andere traumatisiert ist, heißt das ja nicht, dass er mich dominieren darf, ja, zum Beispiel jetzt, ja. Also ich glaube einfach, wir können da nichts über einen Kamm scheren, sondern wir müssen immer wieder gucken, was haben wir denn, was ist die Situation, wo betrifft es mich und was habe ich für Möglichkeiten, jetzt damit umzugehen. Mit Respekt meine ich eher, dass, also dieser größere Blick und sich dann wieder auf das Persönlichste zurückzuziehen und zu schauen, was ist jetzt die Situation und was erfordert die von mir auch, ja, was,
ja, welche Herausforderungen, welche Chancen und so weiter.
Genau.
Und welche Möglichkeiten.
Genau. Mhm.
Okay, ja. Ja, danke.
Ja, ich würde noch interessieren, also wie kommt man denn zur Selbsterkenntnis oder was für Wege gibt es, dass man diesen Blick erweitert oder da landet, wo wir sind? Also kannst du da irgendwie einen Tipp geben, was man da so machen kann? Oder ist das total individuell und da kann man gar nichts so sagen?
Es gibt ja so unendlich viele Angebote. Ich kann zu Wegen, kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich ja selber gar keinen kenne. Ich kenne ja keinen Weg, weil das, was ja als essentielle Qualität, als natürlicher Zustand da ist, dahin gibt es ja keinen Weg. Es gibt nur die Erkenntnis, beziehungsweise wenn jemand darauf aufmerksam wird, dass jemand darüber erzählt oder eigene Erfahrungen berichtet und man fühlt sich angesprochen, dasselbe herausfinden zu wollen oder es vielleicht sogar kennt, dass man sich dann aufmacht und das ein bisschen näher unter die Lupe, also nimmt, ja, was hat es damit auf sich? Und wie kann ich das stabilisieren, zum Beispiel, ja? Wie, ich habe keinen Weg, also ich kann wirklich, es gibt ja, waren so viele Wege angeboten, ich kenne keinen Weg außer dem Lebensvollzug selbst, ja, der niemals aufhört, also der eben unendliche viele Möglichkeiten der Erkenntnis bietet. Und dieses Erkennen oder dieses Realisieren und Wertschätzen des natürlichen Zustandes. Ich glaube, dass es eben die trifft, die das schon in sich spüren und die das schon in sich kennen und die es gerne einfach weiter unter die Lupe nehmen wollen.
Also die Ankunft ist eigentlich schon hier und es geht eigentlich nur darum, wirklich das anzuerkennen oder so. Oder ist das immer Gnade, dass zwar jeder da ist, aber es kann nicht, nun mal nicht jeder irgendwie wirklich das erfassen. Das ist, kann man dann auch respektieren und ja.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem natürlichen Zustand und dem, was als Wege angeboten wird oder als Ziel angeboten wird oft. Und diese essentielle Lebendigkeit, sich dem Leben zu stellen oder beziehungsweise sich selbst als Quelle oder als Essenz oder als Unmittelbarkeit, Zeitlosigkeit, als all dies zu erleben und dann daraus zu schöpfen, scheint für sehr wenige Menschen attraktiv zu sein. Sage ich jetzt mal so, weil meine Erfahrung ist, dass viele es zur Verfügung hätten, potenziell, und trotzdem die Suche nicht aufgehört werden kann. Also die Suche nach Erwachen, die Suche nach Erleuchtung oder nach einem Ziel kann nicht aufgehört werden. Oder vielleicht auch nach gewissen Zuständen und Umständen, die sich dann daraus ergeben sollten. Ja, also ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen dem Anfang, dem ewigen Anfang, der eben aber das ganze Leben offenbaren kann, die wirkliche Unbedingtheit und Freiheit und den Vorstellungen davon, die dann doch immer wieder ein Stück weit Sicherheit versprechen oder irgendwas versprechen könnten, ja, oder vielleicht interpretieren die Menschen es auch auf ihre Weise, nach ihren Vorstellungen. Und von daher sind es, also in meiner Erfahrung sind es wenige Menschen, die dann da bleiben können und sagen, ja, das ist so echt und so lebendig und es gibt mir im Grunde alles, was ich brauche, von mir selbst auch zurück. Und ich kann mich in diesem Raum oder in dieser Qualität sowohl geborgen fühlen als auch wachsen. Ich muss mich an nichts festhalten, aber ich kann auch, also ich komme in meine Stärke, ich komme in meine Kraft, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann unterscheiden. Die Regulation geschieht aus diesem Lebendigen. Ich muss dann nichts mehr, also ich muss weniger Konzepte bedienen, sondern ich fühle mich mehr und mehr im Lot dadurch. Ja, so. Es ist, glaube ich, ein sehr essentieller und existenzieller Prozess, der dadurch ausgelöst wird. Aber ich glaube, er ist aufregend und ergibt aber in dieser Lebendigkeit auch ganz viel Halt und Frieden zurück, ja, oder Selbstbewusstsein zurück. Aber man ist halt auf sich gestellt, ja, man ist auf sich gestellt und ich glaube, viele Menschen suchen auch Strukturen, wie soll ich das sagen, die wie Geländer sind, ja, die wie rote Fäden sind, die sie dann irgendwo hinführen, und das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist halt nicht das, was der natürliche Zustand ist, der zum Beispiel an spirituellen Erfahrungen oder an Phänomenen gar nicht so interessiert ist. aber der offen ist dafür, weil es, wenn es zu den Erfahrungswerten gehören soll. Also es ist so die Grundlage für jede Erfahrung. Es ist der Spiegel für jede Erfahrung, für jedes Ebenbild. Aber es hat selbst keine Vorstellungen. Es spiegelt das, was in dem Menschen als Anlage da ist. Ja, und es ist völlig frei. Ja, völlig frei und unschuldig. Ja, völlig unschuldig.
Ja, unschuldig finde ich ein schönes Wort.
Ja, ja.
Also Geländer fällt erstmal total weg und oder wie, also sich nicht irgendwo festhalten, auch nicht an einem Weg, sondern wirklich ohne Geländer einfach hier sein, sich eigentlich nehmen lassen davon oder alles.
Ja, nehmen lassen und als Person, und es ist ganz wichtig, dass die Person da ist, ja, die Person als Ausdruck oder als Spiegel des Absoluten, die bist du ja jetzt schon, ja, du bist ja hier. Und dich in diesem Ich-Empfinden, diesem gesunden, natürlichen Ich-Empfinden, dieses Genommensein und Gestalten, also Gestalten, was ist jetzt hier? Was gibt es jetzt für mich zu tun? Gibt es was für mich zu tun? Muss ich reagieren? Muss ich eine Entscheidung treffen? Muss ich Einhalt gebieten? Muss ich Grenzen setzen? Was braucht es jetzt in mir, um im Lot zu sein, um ausgewogen damit zu fließen, ja, mit dem Ganzen, so, damit ich mir treu bin. Und da kommt eben die Person ins Spiel, die darf nicht weggemacht werden, die ist wesentlich, das ist ja das Wesen, ja.
Aber die Gestaltung kommt auch aus dem Ganzen, oder? Das kann nicht so separat gesehen werden, oder? Dass nur die Person sagt, ich mache jetzt das und das und das ist auch ein Angebundensein, oder?
Absolut. Also das ist eben das, wo ich erlebt habe oder eben auch, da gibt es ja diese Dualität nicht. Das heißt, wenn der Mensch, wenn du aus der Qualität schöpfst und hier bist und die Situation betrachten kannst, dann ist da ja keine Trennung, weil es ist ja nicht verschieden voneinander. Und dann empfindet sich ja die Person nicht als getrenntes Wesen vom Ganzen, sondern die Person empfindet sich als eingebunden, empfindet sich als getragen, als Teil der Schöpfung, als Aspekt der Schöpfung und kann ja dann auch als dieses Ego, ja, also dieses Ego benutze ich nicht im Sinn von das muss weg, sondern dieses Ego ist ja genau der Spiegel, das Licht, was du bist, das, was sichtbar geworden ist, das, was in Raum und Zeit sich ja doch irgendwo bewegt, um zurechtzukommen. Und wenn dieses Ego sich dieser Qualität bedienen kann, und dann sind ja sämtliche Entscheidungen und Gedanken und Gefühle und Handlungen daraus entstanden. So, ja. Und da gibt es trotzdem, das hat nichts mit Perfektionismus zu tun, man kann trotzdem noch übers Ziel rausschießen oder sich irren und enttäuscht werden. Aber das ist ja dann eben dieser Lebensvollzug, dieses Wachstum, dieses Reifen, was dann für jeden Menschen geschehen kann, als dieses Ego.
Also es ist kein Alleingang mehr eigentlich. Es ist kein Alleingang, sondern die Entscheidung kommt trotzdem ungetrennt auf. Oder kann das Ego wirklich alleine, also irgendwie. Also dieses Angebundensein gibt die Entscheidung oder kommt das wirklich aus dem Ego?
Wenn wir hier sind, also wenn dieses Potenzial zur Verfügung steht, wenn der Mensch aus dieser Lebendigkeit Leben erleben kann, sich selbst erleben kann, dann heißt es ja nicht, dass wir allwissend sind. Also das heißt, es gibt ja immer wieder Situationen, wo wir um Klarheit ringen als Mensch. Da gibt es leichte Situationen, da ist es irgendwie klar, da weiß man sofort, ja. Und dann gibt es Situationen, da muss es sich so durcharbeiten, da braucht man ein bisschen Zeit und Geduld. Und dann kommt doch die Entscheidung oder die Klarheit, wo der Weg hingehen soll oder wie man dann sich zum Beispiel in einer Situation verhält, also wer man sein will, wie man sein will, kommt doch aus dieser Ganzheit, die man dann erleben kann. Also das heißt doch, wir haben dann innerlich, sind wir so gut aufgestellt, wir haben aus uns selbst gelernt, wir kennen uns besser und besser, wir haben unsere Vergangenheit vielleicht gut verarbeitet, ja, also, und wir können aus all dem schöpfen. Und ich glaube, so eine Entscheidung erscheint manchmal alternativlos, aber meine Erfahrung ist, dass wenn wir mehr in uns ruhen und wenn wir dieser Lebendigkeit Raum geben, dass dann diese Entscheidungen die kommt aus der Erfahrung, die kommt aus dem Reichtum, aus der Fülle unseres Wesens, aus dem, was wir begriffen haben, aus dem, was aber vielleicht auch als, wie soll ich das sagen, als potenzielle Zukunft, also als, sie kommt zeitlos, sie kommt richtungslos, sie wird in uns klar, aber sie schöpft aus der Ganzheit, sie schöpft aus dem ganzen Menschen und ist dann zugeschnitten, sie ist zugewandt, sie hat das Ganze auch mehr und mehr im Blick.
Und wahrscheinlich auch ein bisschen, also dass die Generationen da auch mit reinspielen, oder? Also der Mensch ist ja nicht jetzt nur als ich auf einmal da, sondern wirklich, was da alles noch vorher war und so, das ist ja irgendwann auch ersichtlich, oder?
Absolut, ja, absolut. Also das ist so wirklich diese ganzen Ströme, die kommen in dir als Anfang zu Ende, nach Hause. Und dann kriegt man sich ja auch selber mit, auch die Motivationen, die eine Rolle spielen, die Absichten, die tatsächlich dahinter stecken, wenn Entscheidungen getroffen werden. Ja? Was ist die Absicht? Was ist wirklich die Motivation? Was treibt mich denn an? Und da kann jemand ein gutes Ziel haben, eine gute Absicht, und trotzdem stecken ganz bedürftige oder egoistische Gründe dahinter. Na? Und dennoch ist es dann wieder im Größeren genau das, was jetzt Spiegel ist. Ja? Also es ist, ich habe nur festgestellt, dass ich, dass eben dieses Zusammenspiel von Einfachheit, von Ganzheit, von persönlich und unpersönlich, dass das alles so ineinander greift und so verwoben ist miteinander oder verbunden miteinander. Es ist nicht zu trennen. Und es ist aber auch nicht, es ist auch kein Einheitsbrei, sondern es ist immer so eine gute, angemessene, abgewogene, ausgewogene Haltung der eigenen Person gegenüber und dem anderen gegenüber oder der Gemeinschaft gegenüber, also dem Leben gegenüber. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo wir mit uns ringen, also wo so ein Ringen in uns passiert. Ja. Und das finde ich schön, wenn das jemand aushält, sich zu sammeln und so gesammelt abzuwarten, bis es irgendwie klar wird. Oder bis eine Bewegung kommt, die dann einfach, ja, die dann einfach offensichtlich ist, ja.
Und Fehler dürfen auch passieren. Also wenn es jetzt irgendwie mal daneben lag.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, das bringt uns ja auch dazu, zu reflektieren, wenn wir das können, ne? Und zu sagen, okay, und selbst dann zu überprüfen, wenn man das möchte, wenn die Fähigkeit da ist, ja, zu sagen, okay, das Ergebnis war jetzt eben nicht das, was man sich so gedacht hat, ja, weil man ja mit der besten Absicht losmarschiert ist und dann irgendwie endete die Situation in einem Desaster. Als Beispiel kann man ja nur die Erfahrung nehmen und das ganz in sich aufnehmen und dann erstmal in seine Höhle zurückkehren und da erstmal gucken, was ist da passiert und bin ich denn wirklich mit der besten Absicht losgelaufen oder zeigt mir das Leben Grenzen auf? Habe ich die Ordnungen irgendwie nicht, also was gibt es da für mich zu lernen, ja, als Beispiel? Absolut lebendig, absolut unkontrollierbar und unüberschaubar ganz oft, ja, meistens.
Carmen, würdest du sagen, alles, was passiert, ist stimmig? Also selbst wenn es im Nachhinein sich nicht stimmig anfühlt, dann war es eben stimmig, dass es sich nicht stimmig anfühlt.
Nee, also alles stimmig, nein. Eben genau das ist es ja, dass die Melodie des Lebens manchmal Töne von sich gibt, die einem überall nur wehtun. Es sind ja eben auch die Disharmonien, die dazugehören und ich kann jetzt sagen, okay, das fühlt sich nicht stimmig an und damit komme ich jetzt in Frieden. Ich kann aber auch das, was sich nicht stimmig anfühlt, für mich gucken, habe ich da überhaupt Aktien drin? Ja, ist es jetzt mein Part, da mich zu reflektieren? Zu gucken, wie ich damit in Frieden komme, oder ist es was mich gar nicht betrifft? Es gibt ja auch Themen, die wir zwar mitkriegen, aber wo wir gar keine Aktien drin haben, wo wir gar nichts tun können, sondern das einfach akzeptieren oder an uns, das geht an uns vorbei. Na, wir können ja nicht überall was tun, das ist ja unmöglich. Jeder hat ja seinen Spielraum und auch seinen. Nicht jeder hat mit allen Themen, die das Leben und auf der Erde herrschen, irgendwas zu tun. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich meine, es hat was damit zu tun, vielleicht die Gefühle, die es bei mir auslöst, zu fühlen, ne? Wenn sowas ist. Also würdest du sagen, wenn was ein Gefühl bei mir auslöst, dann habe ich Aktien da drin, wie du es ausdrückst? Zum Beispiel die Situation, wie ich es erlebe, ist ja jetzt oft so, dass man das Gefühl von Ohnmacht hat. Man muss Sachen machen, die man vielleicht nicht für richtig hält. Oder nicht für nötig hält.
Ja.
Aber das Gefühl dann, die Ohnmacht, die muss ich dann wiederum bei mir fühlen. Also das ist wiederum meine Sache, in Anführungsstrichen meine.
Ja, ja, schon. Wenn wir es mit größeren Dynamiken zu tun haben, also die jetzt eine größere Wucht und ein größeres Ausmaß haben und eine ganze Gesellschaft oder eine ganze Bevölkerung zum Beispiel betreffen, dann ist ja da ein unglaubliches Chaos, was da sichtbar wird. Und ähm, Ich glaube, den Menschen dahin zu begleiten, seine persönliche Situation zu sehen und dem allem zu begegnen, was die Existenz da sozusagen an Land spült, ja, innerlich und äußerlich, das ist eine große Herausforderung. Und dann zu unterscheiden, wo braucht es Aktion, wo braucht es Widerstand und wie sieht dieser Widerstand bestenfalls aus, oder wie kann man so damit umgehen, dass, ja, dass die Menschen nicht vom Regen in die Traufe kommen, ja, sondern das ist, glaube ich, das ist ein riesengroßes Thema, riesengroß.
Ja, und da ist ja auch das Bestreben, man will sich selber auch integer fühlen trotzdem, ne? Also
ja.
Vielleicht nicht in Kampf mit allem kommen, aber trotzdem zu sich selber zu stehen. Ne?
Ja. Ja, das ist eben dieses Ringen, ne? Dieses Ringen mit sich selbst, um eben zu einer ausgewogenen inneren Haltung und auch äußeren Haltung, also zu einer Positionierung für sich zu kommen. Und dadurch, dass wir dass viele Menschen da an Grenzen stoßen, ja, das ist ja für viele ganz schwierig auszuhalten, weil ja Freiheit oft, Freiheit und Selbstbestimmtheit da ja scheinbar in Frage stehen. Und die Selbstwirksamkeit auch, ja, dieses Bedürfnis nach Autonomie, dieses Bedürfnis nach Handlungsfähigkeit. Und immer, wenn Schicksalskräfte wirken, sage ich jetzt mal so, ist das erstmal ausgehebelt und stößt uns auf diese Grenzen und auf unsere eigenen Ängste. Ja, und dann ist es die Frage, wem begegnet dieser Mensch? Was hat er für ein Umfeld? Was sind da für Wachstumsthemen? Wo liegt sein Schwerpunkt? Wie ist sein Wertesystem? Und das ist dann eben ganz individuell, ja, ganz individuell. Also schwierigste menschliche Themen, die dann zu bearbeiten und zu behandeln sind. Und
du bietest, glaube ich, auch Unterstützung an, ne? Also Skype-Sessions machst du, glaube ich, ne? Also als Heilpraktikerin für Psychotherapie, glaube ich, auch, ne?
Ich bin keine Heilpraktikerin.
Ach so.
Ich bin examinierte Krankenschwester.
Aha.
Und Gesundheitspraktikerin und mit verschiedenen Fortbildungen in Traumatherapie, in systemischer Arbeit und Körperarbeit.
Ja, dann kommen bestimmt auch Menschen zu dir, die jetzt irgendwie auch ein bisschen Probleme haben oder Ängste haben oder ja eben die angesprochenen Ohnmachtsgefühle zu fühlen und ja.
Ja, das ist immer wieder Thema, ja.
Und wie ist überhaupt dein Umgang mit Gefühlen? Also sie einfach fühlen oder?
Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Wie der Umgang mit den Gefühlen bei dir ist. Also ob man Gefühle einfach fühlt oder ja, wenn jetzt sowas kommt wie Angst oder ja.
Also Gefühle einfach fühlen ist ja für manche Menschen ganz schwierig, weil ja, um Gefühle zu fühlen, brauchst du erstmal Ressourcen. Du brauchst erstmal die Kraft, dem zu begegnen. Und wenn jetzt zum Beispiel Situationen auftauchen, wo es den Menschen überflutet, also wo er gar keine Chance mehr hat, zu kontrollieren oder zu unterdrücken, dann ist ja die erste Maßnahme praktisch, ihn zu stärken, mit seinen eigenen Ressourcen in Kontakt zu kommen und zu schauen, ob er die überhaupt nutzen kann und wie er die nutzen kann, damit es auch zu einer Verarbeitung kommt, weil Meine Erfahrung ist, viele Menschen glauben, sie müssten immer nur die Gefühle fühlen, aber da gibt es so eine Art Endlosschleife, wenn es nicht in einen Verarbeitungsprozess kommt. Also das heißt, man muss gucken, den Organismus so wahrzunehmen, und also den Menschen so wahrzunehmen, was er denn auch potenziell für sich tun kann, um in eine Verstoffwechselung mit den Gefühlen oder mit den Inhalten zu kommen, damit auch eine Erleichterung eintritt. Weil viele Menschen sind ja auch jetzt angesichts dieser Riesenwelle, die da über die Menschheit zusammengebrochen ist, es sind ja Gefühle, die, oder beziehungsweise das ist ja eine unlösbare Situation erstmal. Ja? Es ist ja keine Situation, die ein schnelles Ende verspricht. Es ist vielleicht der Ausblick auf Verzicht, auf Kargheit, auf enge Grenzen, auf existenzielle Situationen, auf Mühe, auf Arbeit, also auf Anstrengung. Und da gibt es ja nicht jetzt diesen erleichternden Funken, wo man sagt, so, jetzt haben wir die Lösung und jetzt geht's wieder gut weiter, sondern das alles wird die Menschen noch sehr lange beschäftigen. Und da muss man gucken, was hat der Mensch zur Verfügung, um Ressourcen zu sehen, zu erkennen, daraus zu schöpfen, und dann aber auch in den Verarbeitungsprozess damit zu kommen, damit zumindest tendenziell eine Erleichterung auch eintritt, damit er wieder den nächsten Schritt machen kann. Ja? Um dann wieder zu gucken, was kommt aus dem Größeren, aus dem Umfeld. Es hört ja nicht auf, das ist ja eine ständige Bewegung, die da stattfindet, ne? In die wir eingebunden sind, jeder von uns, ja.
Ja, also die Kapazität scheint wichtig, das auch erstmal halten zu können, auch von allen, ja. Das langsam nach und nach zu stärken.
Genau.
Wahrscheinlich ist das Angebundensein auch sehr hilfreich, oder? Wo du am Anfang drüber gesprochen hast, also dieses, naja, es ist sich kennen oder was man dazu sagen soll.
Ja. Ja.
Und mit der Unsicherheit wahrscheinlich sein können auch, oder? Im Moment ist.
Absolut, ja. Das ist ja nicht überblickbar. Niemand kann dieses Szenario zu Ende denken. Weder im, ich sag mal, im Heilsversprechen oder Traumtänzerei, noch im schlimmsten Horrorszenario. Niemand kann das zu Ende denken. Und das ist auch gut so. Das ist gut so, weil dann kann Quelle eine Lösung finden. Dann kann das Größere eben die Regulation, beziehungsweise das wird sowieso geschehen, die Regulation kann dann vom Innersten, vom Selbst aus geschehen. Und dieses Chaos dann mit der Zeit in eine neue Ordnung stellen.
Wahrscheinlich ist bei dir trotzdem Frieden da jetzt auch, oder? Also von innen, oder?
Also man muss halt dazu sagen, dass ich durch meine ganze Lebenserfahrung, die ich machen musste, es wirklich fast ausschließlich mit unlösbaren widrigsten Umständen eben zu tun hatte und ich eben weiß, wie sich das anfühlt, ja, eben keine Lösung in sich zu haben und die Unsicherheit die Unüberschaubarkeit, die Orientierungslosigkeit, im Grunde immer den Tod auch, ja, neben sich her spazieren zu haben. Und das ist nicht leicht. Also das ist nicht leicht, das in sich zu stabilisieren und dem begegnen zu können. Und ich finde, man muss den Menschen angemessen und praktisch und auch bodenständig und auch vor allem realistisch helfen, dem zu begegnen, soweit uns das als Mensch möglich ist, ja. Aber eben ohne neue Dynamiken aufzuwerfen, die nicht wirklich zielführend sein können.
Ja. Wieder nur eine Wiederholung sind von dem alten.
Ja. Also ich glaube, was im Moment gut ist, ist eben den Menschen zu beruhigen, aber im Sinn von Deeskalation, ja, deeskalieren, zu sich bringen, beziehungsweise die Situation, in der er ist, zu beleuchten und zu schauen, was zur Verfügung steht, welche Möglichkeiten da sind. Mit dem, was gegeben ist, dann umzugehen, ja. Und das ist ja nicht nur für alle, das muss man ja auch sagen. Ich erlebe ganz viele Menschen, die genau durch diese Krise oder durch diese Tragödie in sehr starke Befreiungsprozesse für sich gekommen sind. Ne? Also viele erleben Verlust und Zerfall und existenzielle Not, aber viele erleben eben auch dieses Ganze als sehr befreiend, weil plötzlich diese starken Kräfte, die da wirken, die können uns auch sehr stark, wie soll ich das sagen, aufwecken und achtsam machen und wach machen und die schärfen unsere Sinne. Also immer dann, wenn was Unvorhergesehenes passiert und was uns erstmal erschlägt und überfordert, ist ja auch unser ganzes Menschsein ist ja darauf programmiert zu überleben und weiterzumachen und dann kann so eine Situation auch die Sinne schärfen und auch Erkenntnismöglichkeiten bieten, ja, zum Beispiel über Sinn und Unsinn nachzudenken oder über das eigene Wertesystem nachzudenken. Also vieles steht damit in Frage, aber vieles kann sich auch ganz neu herauskristallisieren, sodass man gestärkt weitergeht, ja, trotz der Unsicherheit, ja.
Ja, ich erlebe das auch ein bisschen so, dadurch, dass das Außen so unsicher ist, naja, wird halt die Sicherheit, steht mehr im Fokus, die sowieso immer da ist. Weil auf draußen kann man sich jetzt nicht besonders gut verlassen, sag ich mal, und dann, okay, bleibe ich halt hier.
Ja,
aber genau. Geht immer mehr durch die Gefühle durch, also so erlebe ich das, wenn, ja, es geht durch die Gefühle durch und dann, weil es geht, gehe trotzdem raus und sehe, was hier los ist und dann kommt wieder die Gefühle und dann sind die irgendwie wieder weg und dann ist aber doch immer wieder diese Sicherheit da einfach. Ja. Ohne zu wissen, was daraus passiert noch. Also,
genau.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil daraus, wenn so viel Chaos ist, oder? Also so ein.
Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, wenn so viel Chaos draußen ist, dass man sich mehr auf innen besinnt, oder?
Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit, ja. Es ist eine Notwendigkeit, sich auf die eigene Wahrnehmung und auch auf das ganz Praktische zu besinnen. Das ganz Einfache. Weil es geht ja um wesentliche Dinge jetzt. Ja. Es geht um wesentliche Dinge.
Carmen, würdest du auch sagen, dass die äußere Situation da auch stark mit reinspielt, aber zum Beispiel, ob man jetzt mitten in der Stadt lebt oder relativ einsam auf dem Land, also wenn man einfach weniger mitkriegt, was von anderen Menschen kommt, wenn weniger Menschen drumherum sind und weil auch zum Beispiel Regeln lockerer genommen werden in einem Umstand, wo weniger Menschen eng zusammen sind, also... Oder hast du da jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten?
Ja doch, also wir leben ja hier relativ auf dem Land. Ja, die Regeln sind aber nicht lockerer, sondern die sind eben genauso strikt, weil das jetzt hier auch ein sogenannter Hotspot ist. Da, wo mein Sohn zur Schule geht, ist zum Beispiel... eine größere Stadt mit natürlich logischerweise auch mehr Menschen und Dichte. Ich habe manchmal das Gefühl, es rückt mal näher und rückt mal wieder ein bisschen in die Ferne. Ne? Also manchmal fühlt man diese Brenzligkeit, ja, das ist hoch aufgeladene, was es hat, und manchmal rutscht es ein bisschen mehr in die Distanz. Ne? Da tut sicherlich das Alleinesein, die Natur, das für sich sein, eben auch da wieder zu deeskalieren, ja, zu raus aus diesen hoch aufgeladenen Feldern von Emotionen und Befürchtungen und Hoffnungen und Meinungen, einfach mal wirklich rauszusteigen und sich so wieder zu besinnen in der Einsamkeit, in der Natur. Ich glaube, das ist eine neue Überlebensstrategie, die ganz viele nutzen werden, ja. Um sich zu sammeln eben, ja.
Okay.
Ich würde noch gerne fragen, was ist für dich Selbstliebe und wie kommt man da hin oder kann man überhaupt hinkommen?
Du haust die großen Themen raus.
Ja, was heißt auch, man muss sich selbst lieben, annehmen und so weiter. Und
Ja. Ich habe da schon mal was davon gehört. ich fange einfach mal da an, was mir so als erstes so einfällt. Ne? Das ist was sehr Persönliches. Also wenn ich in meine Kindheit, in meine früheste Kindheit schaue, dann habe ich da eben immer erlebt oder... Ich habe das erlebt, dass ich das so geliebt habe, was da war. Also das, was da war, ja, das, was ich so als innere Geborgenheit, als Segen, als Frieden, als Liebe, als Natur empfunden habe. Ich habe das so zutiefst geliebt.
Das hat aber nichts mit außen zu tun gehabt, oder?
Nein, das war eben diese essentielle Qualität, ja, die da war. Und das hätte ich natürlich nie so in Worte fassen können. Das kann ich jetzt im Rückblick, ja. Aber als Mensch, durch die schwere Traumatisierung, konnte ich mich überhaupt nicht lieben. Und das war der Prozess, mich selbst anzunehmen, das Schicksal anzunehmen, mich als Frau anzunehmen, Frieden zu schließen mit den Männern, ja, Frieden zu schließen eben mit all dem, was da war. Und gleichzeitig, also ich weiß heute, es gibt so diese Selbstliebe, selbst im Sinne von das Größere, das Absolute, diese Essenz, die dann zur Verfügung steht. Und das hat mich getragen, gerettet, geschützt, mir all das gegeben, was im Außen nicht zur Verfügung stand. So. Und der Prozess der persönlichen Selbstliebe, mich eben kennenzulernen und all dieses Wachstum, das war auch zu durchlaufen. Also das kam da raus, das kam da automatisch oder natürlich, weil es an irgendeiner Stelle nicht vereinbar ist. Du kannst nicht das Selbst lieben, und aber gleichzeitig deinen eigenen Hass und deine eigene Destruktivität und die eigenen Schatten nicht. Das geht nicht. Also du musst praktisch aus der Quelle, also aus dieser essentiellen Qualität, aus der Lebendigkeit, fällst du automatisch immer wieder in dich zurück mit all dem, was da ist. Ja. Mit dem, was du an dir magst, mit dem, was du an dir hast und mit dem, was du an dir am liebsten abspalten würdest und nicht haben willst. So. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Motivation oder anders gesagt der Antrieb, das zu tun oder nicht damit aufzuhören, aus dieser Regulation, aus dem natürlichen Zustand kam. Und das lief automatisch, das lief in einer ganz tiefen, tiefgreifenden Selbstregulation. Ja. Und wenn ein Mensch das aber nicht zur Verfügung hat, also diese essentielle Qualität, oder es noch nicht stabil in sich selbst generieren kann, dann ist es auf jeden Fall gut, den Menschen mit dem, was er in sich findet oder wie er ist, total so zu nehmen, total zu lernen, damit zu sein, ja, mit dem, wie es ist und mit dem, was zur Verfügung steht. Also es ist im Grunde wurscht, ob ich von außen nach innen gehe oder von innen nach außen, wenn dieser Segen passieren kann, dass eben der natürliche Zustand entdeckt wird, dann wird automatisch die wahre Natur das alles ummanteln und durchdringen. Und man wird dann dazu, man wird, was man ist, ja. Ja, schön. Gefühlt und erlebt. Und das ist ja das Wesentliche, ne?
Die Verkörperung findet statt.
Bitte?
Die Verkörperung findet dann statt.
Ja.
Nach und nach.
Ja. Ja.
Hört der Prozess mal auf? Ist das irgendwann zu Ende oder geht es immer weiter?
Bis jetzt habe ich noch kein Ende gefunden. Aber es scheint, sage ich mal ganz vorsichtig, es scheint innerhalb des einen eben Zyklen zu geben. Mhm. Das erlebe ich gerade so, dass sich tatsächlich so ein großer Zyklus auch abschließen kann und da tatsächlich wie so eine große Entgiftung nochmal stattfindet und man irgendwie mit völlig anderen Vorzeichen weitergeht. Also auch das gibt es, ja. Die Beendigung von Zyklen und dann wirklich so eine Art Neugeburt oder Neuschöpfung auch zu erleben. Innerhalb eines Lebens. So, ja. Ja, genau.
Danke.
Ja. Stimmt das für dich, Yvonne?
Ja, total. Ja.
Ja.
Danke.
Ja, und da kann auch viel Lebensfreude mit rauskommen dann, ne? Also du machst jetzt auf mich eben auch den Eindruck, dass du sehr gelöst bist und sehr innerlich freudig bist. So, das scheint irgendwie durch deine Augen und durch deine Gestik, ne?
Ja, erstaunlicherweise. Ja, das ist, es kann nur die unbedingte Freude sein, ne? Nur die grundlose Freude, die da immer wieder durchfunkt. Und die das dann durchdringt, was eben auch leidvoll sein kann und ist. Ne? Auch das ist ja da. Also das wissen auch die Menschen, die mir nahestehen oder die eben sich anvertrauen, dass ich da eben auch keinen Hehl draus mache, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt, sondern dass eben auch dieses Leben nicht immer irgendwie nur einfach ist, sondern auch vor allem auch gesundheitliche, schwerwiegende Themen da sind. Und dennoch, ja, dennoch, und das ist eben für mich dieses Wunder und dieser Segen, der da drin liegt, dass dieser Funke das durchdringt und nicht aufhört damit, nicht ruht damit, ja, obwohl man selbst schon lange 10-mal den Schnauz voll hat. Übernimmt das die Wahrheit, übernimmt der Funke und diese Qualität der Lebensfreude, ja, und der Liebe dann letztendlich auch, ja. Und das ist für mich erstaunlich, was da möglich ist für uns Menschen, ja.
Ja, und weil diese Freude unbedingt ist, also ohne Grund, kann sie jetzt auch nicht von äußeren Umständen zugeschüttet werden. Also vielleicht mal sieht es so aus für Momente, aber irgendwie, ja, selbst die grausigsten äußeren Umstände können das nicht ganz beseitigen, ne? Diesen Funken, der immer wieder durchkommt.
Das stimmt. Das stimmt.
Carmen, du hast am Anfang gesagt, ich glaube auf die erste Frage von Yvonne, dass es eben die Möglichkeit gibt, mitzugestalten. Mich würde interessieren, kannst du sagen, wer da mitgestaltet, oder würdest du auch sagen, das ist das Leben, was einfach passiert?
Also für mich ist maßgeblich, wenn jemand bei sich ist, wie man das immer so schön sagt, ja, wenn man mit sich in Kontakt ist, dann fühlt man ja den inneren Raum, dann fühlt man ja auch den Raum, in dem man lebt, in dem man aufgehoben ist. Oder und wenn jemand die Fähigkeit hat, mit sich in Kontakt zu sein und sich zu reflektieren und den Raum eben auch, die Situation, dann gestaltet sich das ja aus sich heraus, ja, dann gestaltet sich das ja, weil vielleicht Verstand und Gefühl und Intuition zusammenspielen und die Bewegung des Lebens das alles so trägt und führt und ja, ich würde gar nicht sagen, wer das ist, sondern ich glaube, dass das für einen Menschen sehr beglückend ist und sehr, sehr, sehr stark macht, wenn er selbst in dieser Wirksamkeit ist. Also wenn er sich selbst erlebt in der Tiefe und in der Ganzheit oder Einfachheit, die er jetzt erleben kann. Und wenn er dann spürt, das ist das, was ich jetzt, was mich bewegt. Das ist das, was mich was ich als Spielraum nutzen möchte. Ja? Und scheinbar dieses spezifische Bewusstsein, also dieses Persönliche, nicht außen vor bleibt, kein Fatalismus entsteht, ja, so nach dem Motto, es geschieht ja eh alles nur, sondern da ist etwas, was sich nach innen neigt und da ist etwas, was trägt und was bewegt. Und das ist aber nicht verschieden voneinander. Und das kann man erleben, das kann man spüren. Und das macht den Menschen sehr sinnerfüllt. Das ist sehr, sehr stärkend für den Menschen, wenn er erlebt, er kann was bewegen oder es gestaltet sich was durch ihn, wo er wie soll ich das sagen, wo einfach seine ganze Liebe, seine ganze Fürsorge, sein ganzes Bewusstsein mit drin steckt. Also das ist so sein, das, was er praktisch hineingegeben hat in die Situation. Seine Achtsamkeit, sein Bewusstsein, die Hingabe, das Lauschen, sich kennenzulernen. Und dann gestaltet sich etwas, dann gestaltet sich die Situation durch ihn. Aber das ist mir wichtig zu sagen, durch ihn, also durch den Menschen. Nicht als hilfloses Geschöpf, sondern als Ebenbild des Ganzen, als Spiegel des Absoluten, das er jetzt schon ist.
Okay.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Was ist für dich also eine schöne Begegnung oder eine wahre Begegnung in Anführungsstrichen? Also Begegnung zwischen Menschen oder auch zwischen Tieren oder zwischen Natur? Oder gibt es sowas wie Begegnung? Also kann man das Wort überhaupt benutzen?
Ja, total. Also total. Begegnung ist für mich was Natürliches, was ganz Natürliches, wo Respekt da ist, wo Offenheit da ist, wo ja, Natürlichkeit da ist, wo so eine Einfachheit herrscht, ja. Also so wie jetzt. Das ist für mich eine schöne Begegnung. Auf Augenhöhe. Da ist kein Gefälle. Das ist in der Natur in einer anderen Qualität, finde ich, weil sich da die Stille nochmal so durchsetzt. Also diese Stille, das ist anders als zwischen Menschen. Ich glaube, Menschen können sich gegenseitig sehr inspirieren und begeistern. Nochmal anders, als es jetzt in Natur kann. Wenn ich in der Natur gehe, bin ich auch inspiriert und begeistert, aber anders. Also, und Menschen können sich inspirieren und begeistern und auch bereichern, ja. Unterstützen. Ja, und mit Tieren ist es eben nochmal anders. Ja.
Noch weniger mit dem Verstand, oder?
Also ja, es ist nicht zu beschreiben. Ich glaube einfach, dass jedes Element, also wenn ich jetzt den menschlichen Organismus, die Tiere oder die Natur nehme, ich glaube, dass die uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen oder also mit ganz anderen Sensoren nehmen wir uns nochmal wahr oder können berührt werden. Ja. Aber das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir berührbar sind und vom Leben uns treffen lassen.
Möglichst offen.
Ja, offen, was aber nicht heißt, dass wir nicht fähig sind, uns auch zu verschließen vor Dingen und
wo es nötig ist.
Ja, genau.
Okay. Ist das in Satsang nochmal anders? Ich glaube, eigentlich gibt es ja auch Satsang zu Hause zwischendurch, ne?
Also, ich gebe keinen Satsang. Ich kann diese Wörter nicht mehr benutzen. Das ist aber meine ganz persönliche Einschätzung, weil ich die letzten, vor allem im letzten Jahr, so eindrückliche und teilweise erschreckende Einsichten hatte, die es mir unmöglich machen, dieses Konzept irgendwie weiterzuführen. Und für mich sind es Gespräche, und ich stehe einfach mit meinem Erfahrungsschatz und mit mit dem, was hier zur Verfügung steht, zur Verfügung. Mich hat es rauskatapultiert aus all diesen Konzepten. Das ist meine ganz persönliche, mein ganz persönlicher Werdegang, vor allem im letzten Jahr. Da hat eben nochmal eine intensivste Vereinfachung stattgefunden und Klärung. Und für mich ist es eben nicht nur ein Wort, sondern hinter jedem Wort steckt auch schon eine Absicht oder kann eine Absicht stecken. Und deswegen konnte ich und kann diese Wörter nicht mehr benutzen, weil es für mich nicht mehr stimmt, beziehungsweise ist es letztendlich in das zurückgefallen, was ich die ganzen Jahre schon gefühlt hatte. Und ich hatte mich immer sehr unwohl gefühlt. Irgendwie hatte ich mich unwohl gefühlt. Und das ist weg. Das ist total weg.
Ja. Ist es noch einfacher geworden?
Ja. Also auch so zu sehen, wie ich am besten da sein kann und unterstützen kann, bleibt für mich nur noch die die Begegnung von Mensch zu Mensch und keine Gruppen mehr. Mhm. Also ich bin froh um die Erfahrung, weil ich eben jahrelang auch Gruppen geleitet habe und auch größere Gruppen. Aber ich bin einfach froh, dass ich es jetzt so leben kann und es in diese Einfachheit eben zurückgefallen ist. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, das merkt man auch jetzt deiner Homepage irgendwie an. Da ist ja relativ wenig über dich und gar keine Konzepte und sowas, sondern einfach, ja, anscheinend vertraust du, dass die Menschen gar nicht viel wissen müssen, um zu dir zu finden, wenn es irgendwie ansteht oder wenn es sein soll. Ne? Und es passiert ja anscheinend so.
Ja, also ich hatte so sehr das Bedürfnis nach Abspecken, nach weil das, worum es geht, ist eben so natürlich und so essentiell und so viele Menschen kennen das und ich glaube einfach, dass dieser Funke überspringt, wenn jemand das möchte und braucht und das für sich eben in seiner Lebenspraxis eben erleben mag und erforschen mag, ja.
Ja, zwischendurch hast du schon ein paar Mal gesagt, aber ich würde noch mal genauer wissen oder hören, wofür du dankbar bist.
Ganz, ganz viel. Ich bin so dankbar und ich weiß, das ist absoluter Luxus gewesen, dass ich das von Anfang an so erleben durfte. Ich bin so dankbar, dass die Qualität einfach ihr Werk tut. Für mich, für diesen Körper, der noch einiges zu regulieren hat. Und ich bin so dankbar für die Zuversicht, die daraus strömt. Und ich bin so dankbar, dass mein Sohn so gesund werden durfte und so einen guten Weg jetzt gehen darf und kann. Und ich bin so dankbar einfach für jeden Moment, wo ein anderer Mensch das in sich realisieren kann und ergriffen ist davon und dann daraus schöpfen kann. Ich bin einfach auch so dankbar, das so sehen und erleben zu dürfen. Und wenn Menschen mich fragen, dass ich das vermitteln darf, für diese Freude, für diese Leichtigkeit, die da ja auch drin steckt, ohne dass das Schwere und das Schlimme und das Leid irgendwie totgeschlagen wird oder degradiert wird, sondern ist so umsorgt davon. Das ist so, so schön, dass das da sein darf. Also, weil es eben Teil des menschlichen Schicksals nun mal ist. Ja. Und ich bin dankbar für meine zwei Katzen. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt dankbar, also dankbar für, und grundsätzlich fühle ich aber einfach diese essentielle Dankbarkeit, die, ja, muss ich auch sagen, die oft auch grundlos ist, ne? Die grundlos da sein kann. Und das wiederum flasht einen ja auch immer wieder. Ja, ja, so.
Sehr schön. Danke.
Also man hat gar keine Chance, irgendwie so ein Firlefanz aufzubauen, weil es flasht einfach sich selber immer wieder. Und dafür kann man auch dankbar sein. Ja.
Ja, ich habe jetzt eigentlich keine Fragen mehr.
Ja, ich auch nicht so. Also, aber du sollst natürlich noch Raum haben, wenn du noch von dir aus was ohne Frage besprechen möchtest.
Ja, vielleicht bin ich ja mal ganz frech. Und es ist schon so, dass ich habe ja die letzten Jahre geschrieben wie eine Irre. Ja, also ich habe ja geschrieben und geschrieben und geschrieben und habe wirklich alles zutage gefördert und das in Worte gefasst und hatte auch Unterstützung bei der Transkription von Videoaufzeichnungen. Und im Grunde hat sich auch dieser Zyklus, dieser feurige Schreibzyklus, der wahnsinnig anstrengend war, der hat sich beendet. Und daraus sind halt jetzt eben ganz viele Bücher entstanden. Und ich merke, so ein großer Wunsch oder ein Wunsch von mir ist, dass eben diese Bücher, weil ich ja eben selbst verlege und keine große Werbung oder so habe, dass die liegen mir am Herzen, weil in diesen Büchern ist im Grunde alles ziemlich abgebildet und in Worte gefasst, was ich irgendwie in Worte fassen konnte. Ja, und ich merke, das war viel Arbeit, viel, viel Arbeit. Es waren 6.000 bis 7.000 Seiten Material, die da drin verarbeitet sind. Und ich merke, dass ich so ein bisschen stolz darauf bin. Und ich wünsche mir einfach, dass, also wenn jemand Interesse hat, das einfach erstmal für sich, weil ich bekomme oft die Frage gestellt, kannst du uns dazu oder kannst du mir dazu was sagen? Und ich kann immer nur sagen, alles, was ich bis jetzt erforschen konnte und in Worte fassen konnte, ist in diesen Büchern. Und ich nutze jetzt einfach diese Gelegenheit, um das öffentlich zu sagen, und freue mich natürlich, weil der Buchverkauf ist natürlich auch ein kleiner Bestandteil, eben meine oder unsere Existenz zu sichern, und das traue ich mich jetzt einfach mal, das anzumerken.
Ja, ja. Schön. Und die ja, Bücher sind zu finden auf deiner Homepage?
Ja, genau, die sind da alle zu finden, und die letzte Zeit hat sich dann ergeben, dass es sehr viel nur noch in Poesie sich ausdrücken ließ, aber eben auch noch, also im Grunde ist es alles beinhaltet, was erforscht und durchrungen und durchlitten und geklärt wurde, ist alles in diesen Buchbänden drin. Ja. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr schreiben muss. Ich darf jetzt schreiben, wenn ich Lust habe. Das ist ein großer Unterschied.
Mhm. Und Facebook hat auch mal Ausschnitte veröffentlicht, ne? So kurze Ausschnitte veröffentlichst du manchmal. Das finde ich auch schön.
Ja, ja.
Reinlesen kann.
Ja, sehr, ja, genau.
Und gibt es da also reine Lyrikbände und reine andere Bände oder ist das immer gemischt oder?
Also das Anfangsbuch war ja, glaube ich, sei was du bist. Das ist dieser, ich sag mal, dieser Ratgeber, wo Tag für Tag zeitlos eine, ich sag mal, eine Botschaft drin ist, ja, zur Unterstützung. Und dann kamen, glaube ich, einige Lyrikbände, die habe ich aber jetzt vom Markt genommen und habe die alle zusammengepackt in den Lyrikband Hinter mir der Friede. Dann gibt es einen Lyrikband, der heißt Ich ziehe an mein schönstes Kleid. Und es gibt 10 kleine Büchlein mit Impulse aus der Stille. Das sind kleine, kurze Impulse aus der Stille. Das sind kleine, dünne Bücher. Und dann gibt es diese 6 Wälzer, Klang des Erwachens. Das sind diese dicken, roten Bücher. Die haben teilweise alle 600 bis 700 Seiten. Das sind wirklich die Transkripte. Die ganzen Erforschungen von Religion im Spiegel der christlichen Mystik, von Advaita, Fragen, Antworten, ganz persönliche Erfahrungen, Einblicke. Und dann die letzten beiden Bücher, ist Tanz des Kolibri und Lied der Nachtigall. Das sind poetische Briefe, die ich seit Anfang des Jahres geschrieben habe, die sowohl das Zeitgeschehen betreffen, als auch nochmal ganz viel kollektives Aufgreifen, ja, kollektive Themen wie Verstrickungen in der Spiritualität, die Konzepte der Esoterik, die deutsche Geschichte, Antisemitismus, Nationalsozialismus, Kindesmissbrauch, Pädokriminalität. Also ich habe mich nicht gescheut, wirklich die Kohlen einfach mal anzufassen, die auch dieses Leben betroffen haben, um das einfach in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und oft konnte ich es halt nur über poetische Formulierungen in Worte fassen, weil mir da einfach schier die Worte fehlen oft dafür. Ja, und weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass poetische Formulierungen sind vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir ging es ja darum, wie kann man denn dieses Unsagbare, wie kann man denn das, was einem den Atem nimmt, wie kann man das, wo einem das Wort im Hals stecken bleibt, trotzdem so vermitteln, dass ein Raum entsteht über das Wort, dass der Mensch sich da drin vielleicht wiederfindet und vielleicht auch sich selbst spiegeln kann und vielleicht dann seine eigene Antwort wird oder findet. Und das ist mir irgendwie, glaube ich, geglückt, ja, so wie mir das einige Menschen berichten, und darüber bin ich sehr froh. Ja, genau. Es war unglaublich viel Material aus dem Unbewussten, aus dem kollektiven Unbewussten, was dieses Leben einfach erschüttert hat oder ja, und was genommen und verdaut und verarbeitet wurde und was ich jetzt irgendwie wieder zurückgeben darf und teilen darf.
Ja, vielen Dank für das Interview. Hat sehr
Ja,
geholfen.
danke, Carmen.
Sehr
Vielen Dank.
gern. Ich freue mich.